Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir Gottesdienst feiern können und speziell die Apostelgeschichte. Ich bete echt, dass die Apostelgeschichte uns wieder neu mit Feuer entfacht und unsere Herzen berührt. Weil das ist das Buch des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist so lebendig unter seinem Volk, unter dem Volk Gottes gewirkt hat. Und das ist ja eigentlich die Entstehung auch der Gemeinde. Und darum ist es auch für uns als Gemeinde so ein wichtiges und kostbares Buch, wo wir vieles lernen können, aber wo in uns auch wieder neu eine Sehnsucht erweckt wird, dass wir wieder den Heiligen Geist in so einer übernatürlichen, kraftvollen Art und Weise erleben können. Und ich glaube auch, dass diese Zeit wieder kommen wird, wo der Geist Gottes sich ausgießt auf unser Land. Und wir hören das ja an unterschiedlichen Plätzen, wo wieder Feuer brennt und wo der Heilige Geist Übernatürliches tut. Aber wir erwarten und wollen das auch ganz besonders für unser Land haben, weil wir, und das ist auch Gottes Sehnsucht, weil Gott möchte, dass die Menschen ihn kennenlernen, dass sie errettet werden, dass sie Ewigkeit wissen, dass sie in der Ewigkeit mit ihm zusammen sein werden und er ja voller Liebe ist und jedem Menschen in seiner Liebe begegnen möchte. Und so ist es sein Herz, uns dieses Buch einfach in unser Herz zu pflanzen, in dieser Sehnsucht, dass sein Geist kommt, aber auch in dieser nicht nur diese Sehnsucht, aber auch, ich glaube, es hat auch eine vorbereitende Kraft, die uns vorbereitet auf diese Zeit, die wieder kommen wird. Nicht nur vielleicht, sondern Gott hat uns das auch verheißen, dass er seinen Geist ausgießen wird. Und so, Herr, beten wir jetzt dafür. Wir beten dafür, dass dein Geist kommt und dieses Land bedeckt mit deiner Herrlichkeit und mit der Erkenntnis Gottes, so dass die Menschen erkennen, dass du ein liebender Vater bist, dass du ein rettender Jesus bist und dass du jeden Menschen in die Ewigkeit hineinnehmen möchtest mit dir. Und so bete ich, Herr, lass deinen Geist auf uns fallen. Lass deinen Geist auf dieses Land fallen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und der Heilige Geist ist ja eben auch auf die Apostel und die Gemeinde gefallen. Und durch diese Kraft des Heiligen Geistes konnten Zeichen und Wunder geschehen. Das ist nicht aus ihrer eigenen Kraft geschehen, diese Heilungen, diese Wunderwirkungen, sondern es ist durch den Heiligen Geist, durch die Apostel geschehen. Und da wollen wir jetzt auch weiterlesen. Hat jemand am Herzen zu lesen? Wir haben da ein super tolles Heft. Wenn du kein Heft hast, wo du mitlesen kannst oder dir auch Notizen machen kannst, wir haben noch Hefte draußen. Wer möchte denn jetzt da ein Heft noch haben zum Mitlesen und hineinschreiben? Renate, wer hat noch keines? Renate, würde ich ein paar holen? Super, danke dir. Okay. So, möchte wer lesen? Ich habe so eine schöne Stimme. Ich muss nachher eh noch so viel reden. Okay. Hörst du? Aber wir beginnen schon in Kapitel 4, weil das Ende des Kapitels 4 ist eigentlich der Start für das Kapitel 5. Können wir da ab Vers 32 in Kapitel 4 noch diesen letzten Absatz lesen und dann bitte bis Kapitel 5, Vers 11.
Okay. Man muss sich seiner Frau unterordnen, heißt es. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle, je nach Bedarf, verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Das bedeutet Sohn des Trostes oder auch Ermutiger. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Kapitel 5. Auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Da sagte Petrus: Hananias, warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Hananias in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie: War das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt habt? Sie erwiderte: Ja, das war der Preis. Da sagte Petrus: Wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich stürzte auch sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ehrfurcht überkam die gesamte Gemeinde und auch alle anderen, die davon erfuhren.
Wow, starke Geschichte, ha? Und man würde meinen, das war doch ein bisschen eine harte Strafe für die zwei. Aber wir beginnen im Kapitel 4. Am Vers 32 steht: Und die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Und wir sehen das schon, die Kapitel davor war das immer wieder Thema, dass der Lukas geschrieben hat, und das muss so etwas Besonderes gewesen sein, weil es immer wieder Thema war, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Wie kann das sein? Ich meine, diese Menschen waren frischgläubig. Die kannten sich großteils gar nicht. Sie haben sich nur wieder versammelt, sind zusammengekommen, haben sich auch in den Häusern getroffen, aber sie waren so verbunden miteinander, dass sie ein Herz waren, eine Seele. Und das war Gott so wichtig, dass er das, ich weiß nicht wie oft, aber so viele Male in der Apostelgeschichte auch erwähnt hat. Dass uns bewusst wird, wie Gott das wichtig ist, dass wir uns lieben, uns wertschätzen, diese Einheit unter uns da ist. Und das ist ja Einheit, dieses Einssein im Herzen und in der Seele kann nur der Heilige Geist in uns bewirken. Das ist genauso etwas Übernatürliches. Und das hat da in der Gemeinde begonnen. Diese Einheit hat Gott für die Gemeinde bestimmt. Und darum ist es so wichtig, dass wir dieser Einheit nachjagen, dass es so wichtig ist, in dieser Einheit zu sein und in dieser Einheit auch zu bleiben. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und das war auch der Grund, dass sie alles miteinander teilen konnten. Wir haben schon mal gesprochen, der Markus hat schon mal darüber gesprochen, über diese Einheit, über diese, die auch, wo sie zu Pfingsten oder vor Pfingsten in diesem Obergemach waren, steht auch drinnen, dass sie ein Herz und eine Seele war. Da hat der Markus schon drüber gepredigt. Und die Voraussetzung, dass Einheit da ist, ist, dass Jesus Christus im Zentrum ist. Es dreht sich alles um Jesus. Er ist unser Erlöser. Er ist der, der für uns alles getragen hat. Er ist der, der in unseren Herzen wirkt und unsere Herzen zusammenbindet. Und aus dieser Einheit heraus haben sie Gottes Herz gekannt, haben sie erkannt, was sein Wille ist. Und auch, was sein Wille ist bezüglich Menschen, die nichts oder nur wenig hatten. Gottes Herz war, dass die Menschen versorgt sind und dass sie gut versorgt sind. Und das ist immer noch sein Herz. Gott möchte, dass es uns gut geht. Und darum hat er der Gemeinde aufs Herz gelegt, miteinander zu teilen, zu geben. Geben ist so eine kostbare Sache für Gott, weil er seinen Sohn gegeben hat. Darum will er auch, dass wir einander geben, als Beispiel für das, was Jesus gegeben hat, nämlich sein Leben. Und darum konnte das nur freigesetzt werden, weil diese Einheit untereinander da war. Da steht, dass Gläubige ihre Äcker und Häuser verkauft haben. Und sie den Bedürftigen gegeben haben. Das heißt nicht, dass alles verkauft wurde oder dass sie alles gegeben haben, sondern sie haben gegeben und verkauft und weitergegeben zu den Füßen der Aposteln, die das weitergegeben haben an die Bedürftigen, so viel wie es Bedarf da war, damit es jedem gut ging und jeder gut versorgt war. Weil das Herz Gottes war. Und da haben sich die Apostel und die Gläubigen, die ganze Gemeinde hingegeben. Und das ist erstaunlich, weil diese Leute waren junggläubig. Die sind zum Glauben gekommen und haben sich mit vollem Herzen da hineingegeben. Waren mit allem, was sie sind und was sie haben, waren sie mit in dieser Gemeinde. Und das ist das, was Gott so wichtig ist, dass wir eins sind, dass wir sogar bereit sind zu geben. Und Gott ehrt es, wenn wir geben. Und dann kommt diese Geschichte von Hananias und Sapphira, wo wir gelesen haben, dass sie auch gegeben haben, aber dass sie nicht alles gegeben haben. Und das Problem war nicht, dass sie nicht alles gegeben haben, sondern das Problem war ihr Herz. Das, was dahinter war. Das Problem war, dass ihr Herz eigentlich der Gemeinde zeigen wollten, dass sie auch etwas zu geben haben. Dass sie auch angenommen sein wollen. Dass sie durch ihren Besitz auch zeigen wollten, dass sie eigentlich großzügig sind. Aber sie zeigten nicht ihr wahres Herz, sondern sie zeigten ein verdrehtes Herz. Ein Herz, das nicht wahrhaftig war. Und das kann einer Einheit nicht dienen. Ein Herz, das nicht echt und nicht ehrlich war. Und die Bibel sagt sogar, dass dieses Herz, das nicht echt und ehrlich war, nicht einmal der Gemeinde gegenüber nicht ehrlich war, sondern Gott gegenüber. Und ich glaube, dass wir uns auch dessen bewusst sein müssen. Manchmal ist es so leicht irgendwie, zu lügen, was auch immer zu tun, aber uns wieder bewusst zu machen, dass wir eigentlich nicht nur gegen die Gemeinde kommen, sondern auch gegen Gott kommen. Und das betrübt den Heiligen Geist. In Epheser 4, Vers 29 steht: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Und wie können wir diesen Heiligen Geist betrüben? Das kommt nachher. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Den Heiligen Geist zu betrüben bedeutet auch, dass er trauert, dass er schwermütig ist, dass er mit Sorge erfüllt ist um seine Gemeinde. Und den Aposteln und auch den Gläubigen war es so wichtig, auch den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Und so, und der, wo Hananias und Sapphira gekommen ist, ist etwas Schlimmes geschehen, nämlich, dass sie tot umgefallen sind und begraben wurden. Wie wichtig ist es, nach dieser Einheit zu streben, nach dieser Einheit zu leben und zu wissen, dass wir, wenn wir in dieser Einheit leben, dass wir gesegnet sind und dass dadurch auch Gott gesegnet ist. Der Paulus schreibt zu den Korinthern, weil da immer auch wieder diese Einheit in Frage gestellt wurde oder immer wieder Dinge gegen diese Einheit gekommen sind. Und er schreibt oft an die Korinther, dass es wichtig ist, diese Einheit in der Gemeinde zu bewahren. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes brachte auch mit sich, dass diese Verfolgung von außen kam. Und dass diese Verfolgung auch gegen die Apostel und gegen die Gläubigen gekommen ist. Und da war auch Neid unter den Pharisäern. Und komischerweise, die Pharisäer waren auch neidisch, ihr Herz hat nicht gepasst und sie sind nicht gestorben. Manche Lehren sagen ja, und das ist speziell in dieser Gnadenlehre, dass Hananias und Sapphira eigentlich nicht richtig gläubig waren. Sie waren eigentlich nicht wirklich echt bekehrt, weil wir sind Gottes Kinder und das kann Gottes Kindern nie passieren. Aber Tatsache ist, dass wenn diese Pharisäer, die nicht wirklich gläubig waren, nicht gestorben sind, dann stelle ich das einmal in Frage. Ich glaube, dass Hananias und Sapphira sehr wohlgläubig waren, aber dass ihr Herz trotzdem nicht bereit war, sich ganz Gott auch hinzugeben. Und der Petrus stellt da drei interessante Fragen in dieser Geschichte. Die erste Frage ist, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Ich habe jetzt eine andere Übersetzung. Warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen, dass den Heiligen Geist belogen? Es gibt auch solche Lehren, dass wenn du gläubig bist, kannst du dem Teufel keinen Raum mehr geben. Dann kann dich der Teufel nicht mehr angreifen. Aber Tatsache ist, dass auch wenn wir gläubig sind, kann der Teufel immer noch kommen und uns verführen. Wir sind nicht abgeschirmt davon, sondern diese Verführung und Täuschung kann immer noch kommen. Und vor allem, wenn wir diese Botschaft weitergeben wollen und wenn wir das Reich Gottes ausbreiten wollen, dann ist das gegen den Willen des Feindes. Der Feind tut alles dagegen, um das zu verhindern. Er wirkt sogar bis in die Gemeinde hinein, um Dinge zu verhindern, dass sich Gottes Reich ausbreitet. Und Petrus fragt ihn, wie kann es sein, dass der Feind dich, dein Herz verführen konnte? Und dann stellt er ihm eine zweite Frage. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. In der Elberfelder Übersetzung steht, warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Manchmal kommen diese Verführungen einfach Und wir checken es vielleicht gar nicht. Aber dann kommt diese Tat, wo wir vielleicht denken, ja, es ist eh nicht so schlimm, und dann nehmen wir das in unserem Herzen vor. Dann wird es wie zu einer Entscheidung in unserem Herzen. Ich tue das jetzt. Ich mache das jetzt. Und wir sind uns nicht bewusst, wie das auch gegen den Geist Gottes kommt. Und die dritte Frage ist, wo Petrus stellt, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Oder in der anderen Übersetzung heißt es, wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? In der Elberfelder heißt es, warum seid ihr übereingekommen? Ich glaube, der Feind versucht immer auch jemanden zu finden, der sich eins macht. Einheit ist immer, so wie beim Turmbau zu Babel, Einheit ist immer kraftvoll. Und wenn man zu zweit ist, ist man schon stärker. Und das ist nicht nur mit dem Geist Gottes so, wo wir als Gläubige, als Gemeinde zusammenkommen und uns eins machen. Das ist eben auch so, wenn wir uns über dieses Böse eins machen. Dann hat es genauso Kraft und dann verdirbt es unser Herz. Die Tatsache, dass Hananias und Sapphira gestorben sind, ist nicht, dass Gott sie umgebracht hätte, weil sie so böse wären. Sondern das Böse in ihnen hatte keinen Raum an diesem Ort. Das Böse in ihnen hat sie zu Tode gebracht. Und ich glaube, dass wenn diese Zeit kommt, wo der Geist Gottes so real ist, so spürbar ist, so manifest ist unter uns, dann glaube ich, dass diese Dinge wieder geschehen werden. Zeichen, Wunder, Heilungen, Kraftausgießungen des Geistes Gottes. Aber es wird auch geschehen, dass das Böse auch Verderben bringt und wirklich Tod bringt, weil es keinen Platz hat im Leib Christi. Der Leib Christi ist heilig. Und interessanterweise in dieser Stelle, wo es heißt, dass die Gemeinde voller Furcht wurde, natürlich, diese Situation hat die ganze Gemeinde erschüttert und hat sie einerseits mit Ehrfurcht erfüllt vor Gott, aber sie hat sie auch mit Angst erfüllt. Und ich glaube, dass danach, steht zumindest nicht mehr geschrieben, dass danach wahrscheinlich zu dieser Zeit diese Dinge nicht mehr geschehen sind. Aber interessant ist, dass genau zu dieser Zeit auch dieses Wort Gemeinde hervorgekommen ist, diese Ekklesia. Dieses Wort Ekklesia ist an diesem Punkt das erste Mal erwähnt. Dieses griechische Wort, wo Gott sich zu seiner Gemeinde stellt und wo er sagt, es sind die Herausgerufenen. Die Versammlung der Heiligen. Diese Ekklesia, diese Kinder Gottes, diese Gläubigen, die herausgekommen sind, die Gott erwählt hat, zusammenzukommen, sich zu versammeln in diesem außerhalb, ich glaube, wenn wir uns versammeln, wir sind uns gar nicht bewusst, was eigentlich geschieht. Diese Versammlungen sind Gott heilig, die sind Gott etwas Besonderes. Heilig zu sein heißt auch abgesondert zu sein. Das heißt, Gott kommuniziert und offenbart sich uns. Und der Heilige Geist hat das ja auch beim Petrus so stark gemacht. Das ist für mich so faszinierend, wo Hananias und Sapphira kommen und Petrus sagt ihnen aufs Wort, was in ihrem Herzen vorgeht. Er sagt ihnen genau, hey, das ist nicht der Anteil, den ihr wirklich bekommen habt. Er sagt ihnen aufs Wort, ihr habt's gelogen. Das ist ein Ort, wo Gott sich zeigt und verherrlicht, und wir erleben das vielleicht nicht so dramatisch wie damals in der Apostelgeschichte. Tatsache ist, dass geistliche Kraft unter uns freigesetzt ist, wenn wir uns versammeln. Und vor allem, wenn wir uns in dieser Einheit versammeln. in dieser Liebe zueinander, in diesem Respekt, in dieser Wertschätzung, da, wo der Heilige Geist Raum hat zu wirken, da, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt, da, wo er einfach da ist und in unseren Herzen sich bewegen kann und etwas tun kann. Gott ist unser Herz einfach so wichtig und er möchte unseren Herzen begegnen. Das ist sein Ziel auch in der Gemeinde. Die Furcht Gottes. Ich glaube, wenn uns sowas passieren würde, wäre auch die Furcht Gottes. Und aber Gott liebt uns. Gott möchte nicht, dass wir in solche Situationen kommen, das uns den Tod kostet. Das will Gott nicht. Aber er will auch nicht, dass wir dem Feind Raum geben. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns einfach ausstrecken nach dem, was er für uns geplant hat als Gemeinde. Und das Problem ist nicht, wisst ihr, das Problem ist nicht, dass Menschen in der Gemeinde, Einheit bedeutet nicht, jeder ist gleicher Meinung. Es ist wichtig, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Und es ist wichtig, dass ihr uns auch eure Dinge sagt. Ich glaube, dass wir miteinander ringen um diese Einheit. Weil wenn wir alle derselben Meinung wären, wäre es keine Einheit mehr. Dann wäre es Gleichschaltung, dann wäre es, ja, mehr, keine Ahnung, was dann ist. Aber dann ist es keine Einheit, die Gott schenkt. Einheit zeigt sich im Miteinander, wo wir in Treue einander hingegeben, in der Liebe, im trotz unterschiedlicher Meinungen miteinander umgehen. Und das wertschätzt Gott so sehr, dass er seinen Geist gerade in diese Gemeinde ausgießt, auch wo Einheit da ist und wo um diese Einheit gerungen wird. Wisst ihr, wir sind alle schwache Menschen. Wir machen alle Fehler. Und darum brauchen wir den Geist Gottes. Darum brauchen wir Jesus Christus in unserer Mitte. Darum brauchen wir das, dass Jesus das Zentrum ist. An ihm hängen wir uns fest. An ihm, an seinem Willen. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch da unsere Herzen prüfen und sagen, Herr, bin ich in deinem Willen auch? Und ist mein Herz frei von all diesen Dingen, die auch in Hananias und Saphiras Herz waren. Und da sind wir alle betroffen, uns zu hinterfragen und unsere Herzen zu prüfen, damit der Heilige Geist Einheit bauen kann. Und ich habe jetzt am Herzen, dass wir einfach vielleicht, geht so zu zweit zusammen und stellt zu euch gegenseitig die Frage, besser gesagt, die Frage stelle ich euch, ihr versucht es einfach darüber zu sprechen, wie kann ich persönlich in der Gemeinde diese Einheit fördern? Wie kann ich dazu beitragen, dass diese Einheit lebendig wird? Wie kann ich ein Teil dieser Einheit sein? Und wie kann ich ein Teil sein, wo ich andere mit hineinnehmen kann in diese Einheit? Weil ich glaube, das ist da auch passiert. Dass die neu in die Gemeinde gekommen sind, sind in diese Einheit mit hineingenommen worden. So, setzt euch zu zweit zusammen und ich gebe euch, ihr könnt mal starten mit ein paar Minuten. Und vielleicht gibt's noch eine Zeit, wo ihr ausführlicher darüber sprechen könnt. So, das sind die Fragen. Wie kann ich persönlich Teil dieser Einheit sein? Wie kann ich diese Einheit fördern? Vielleicht geht's auch um daheim. Vielleicht geht's nicht nur so, auch nur in der Gemeinde, sondern wie kann ich Teil sein von einer Einheit, wo mein Herz einfach auch mittendrinnen ist. Vielleicht könnt ihr nach dem Gottesdienst drüben dann noch bei den Kapfen noch ein bisschen weiter sprechen und euch austauschen. Was für mich so interessant ist in diesem Kapitel 5, das so stark mit Gemeinde zu tun hat, ist auch, dass da eigentlich das erste Mal ein Konflikt in der Gemeinde auch passiert ist. Im Kapitel 6 hören wir dann über einen weiteren Konflikt, den es gegeben hat in der Gemeinde. Aber wir sehen, dass auch, dass es auch teilweise normal ist, dass wo Menschen zusammenkommen, Konflikte geschehen. Wichtig ist, dass der Feind keinen Raum bekommt, um diese Konflikte zu verwenden. Ein Konflikt allein ist noch nicht eine teuflische Sache, sondern wenn wir die Art und Weise, wie wir damit umgehen, können wir in dieser Einheit bleiben. Und das ist das Um und Auf. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt in den zweiten Teil hineingehen. Der erste Teil habe ich eigentlich benannt Einmütigkeit, die Gemeinde von Einmütigkeit. Und der zweite Teil ist der Teil, den ich benennen würde, Freimütigkeit. Und beides hat mit Mut zu tun. Auch diese Freimütigkeit, die Apostel gehabt haben, hat natürlich mit Mut zu tun, weil sie Verfolgung erlebt haben. Aber diese Einmütigkeit hat auch mit Mut zu tun, mich Dingen zu stellen und mich Menschen zu stellen und Gott zu stellen. Und so gehen wir in den zweiten Teil hinein. Möchte jemand lesen? Will die Miri lesen? Nein, doch. Die kann nämlich sogar lesen, auch wie mein Mann. Liegt in der Familie. Scherz.
Die Apostel heilen viele Menschen. Währenddessen vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder im Volk. Die Gläubigen trafen sich im Tempel in der Säulenhalle Salomos. Doch niemand sonst wagte, sich ihnen anzuschließen, obwohl sie bei allen hoch geachtet waren. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn, Männer wie Frauen. Das Wirken der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Bahren auf die Straßen trug, nur damit der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen, und alle wurden geheilt. Die Apostel stoßen auf Widerstand. Der hohe Priester und seine Begleiter, die Sadduzäer, wurden vor Neid erfüllt. Sie ließen die Apostel verhaften und ins Gefängnis werfen. Doch in der Nacht kam ein Engel des Herrn, öffnete die Gefängnistore und führte sie hinaus. Dann sagte er zu ihnen: Geht in den Tempel und verkündet den Menschen die Botschaft des Lebens. Daraufhin gingen die Apostel bei Tagesanbruch in den Tempel und begannen zu lehren. Als der Hohepriester mit seinem Gefolge eintraf, riefen sie den Hohen Rat und die Ältesten Israels zusammen. Dann wollten sie die Apostel zum Verhör vorführen lassen. Doch als die Männer der Tempelwache zum Gefängnis kamen, waren die Männer fort. Sie kehrten zum Hohen Rat zurück und erstatteten Bericht. Das Gefängnis war verriegelt und die Wachen standen draußen vor der Zelle, doch als wir die Türen öffneten, war niemand da. Als der Hauptmann der Tempelwache und die obersten Priester das hörten, waren sie ratlos und fragten sich beunruhigt, was wohl geschehen war. In diesem Moment überbrachte ihnen jemand die Nachricht, dass die Männer, die sie hatten verhaften lassen, sich draußen im Tempelbezirk befanden und das Volk lehrten. Der Hauptmann und seine Tempelwächter gingen hin und führten sie erneut ab, allerdings ohne Gewalt anzuwenden. Sie hatten Angst, dass das Volk sie steinigen würde, falls sie den Apostel etwas antaten. Sie brachten die Apostel vor den Rat. »Haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren?«, fragte der Hohepriester. »Stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet und wollt uns die Schuld an seinem Tod geben.« Doch Petrus und die Apostel entgegneten: Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt, den ihr getötet habt, indem ihr ihn kreuzigen ließt. Nun hat Gott ihm als Herrscher und Erlöser den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben, damit Israel umkehren und sich Gott zuwenden kann und Vergebung seiner Sünden erhält. Wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Bei diesen Worten wurden die Mitglieder des Hohen Rates sehr wütend und sie beschlossen, die Apostel umzubringen. Im Rat gab es aber auch einen Pharisäer im Namen Gamaliel. Dieser war ein ausgezeichneter Kenner der Heiligen Schrift und beim Volk sehr beliebt. Er erhob sich und befahl, die Apostel für kurze Zeit hinauszuführen. Dann richtete er das Wort an die Ratsmitglieder. Männer Israels, überlegt euch gut, wie ihr mit diesen Männern verfahren wollt. Vor einiger Zeit trat ein gewisser Theudas auf und gab vor, ein bedeutender Mann zu sein. Etwa 400 Leute schlossen sich ihm an, doch er wurde getötet, seine Anhänger zerstreuten sich wieder und die Bewegung wurde zerschlagen. Nach ihm, zur Zeit der Volkszählung, erlebten wir das Gleiche mit Judas von Galiläa. Auch er versammelte Anhänger um sich, doch auch er wurde getötet und seine Nachfolger zerstreut. Deshalb rate ich euch, diese Männer in Ruhe zu lassen. Wenn es ihre eigenen Lehren und Taten sind, wird das Ganze bald scheitern. Wenn es jedoch von Gott ist, werdet ihr sie nicht aufhalten können und am Ende stellt ihr womöglich fest, dass ihr gegen Gott selbst kämpft. Der Hohe Rat hörte auf Gamaliel. Man ließ die Apostel vorführen und auspeitschen. Bevor sie wieder freigelassen wurden, befahl man ihnen nochmals, nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen Jesu zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei.
Das ist echt eine gewaltige Botschaft, ha? Und wir haben auch schon im Kapitel 4 darüber gelesen, oder auch schon davor in den Kapiteln, wo Gott sich immer zu den Aposteln gestellt hat und wo er immer bei ihnen war und für sie Wunder getan hat, sie aus dem Gefängnis herausgeholt hat und sich immer zu ihnen gestellt hat, weil sie das Herz Gottes hatten, seine Botschaft, die gute Botschaft der Erlösung zu den Menschen zu bringen. Und das war das Herz, das die Apostel angetrieben hat. Und somit hat sich Gott immer zu ihnen gestellt. Das Erstaunliche ist auch, dass sie im Kapitel 4 ist mir auch etwas aufgefallen, wo sie auch da aus dem Gefängnis herausgekommen sind, da steht im Vers 23, dass sie zu den Iren gegangen sind. Also zu den Iren heißt in die Gemeinde. Dort haben sie nicht die Iren, sondern die Iren, die sie kannten und mit denen sie sich verbunden gefühlt hat. Und das war nicht unbedingt die Familie, vielleicht war die Familie auch in der Gemeinde, aber sie gingen zu den Iren, so nahe sind sie sich gestanden, da haben sie Auferbauung und Gebet bekommen und jetzt sind sie direkt in den Tempel gegangen. Wieder ein übernatürliches Wirken Gottes, wo er sie aus dem Gefängnis herausgeholt hat. Und ich will über diesen Bereich eigentlich gar nicht mehr so viel sprechen, weil wir einfach Gottes übernatürliches Wirken sehen. Da sehen wir, wie Gamaliel, der auch der Lehrer von Paulus war, einfach auch ihnen schlicht und einfach das Leben gerettet hat, aber Gott es so geleitet hat, damit sie wieder hinausgehen können, um diese frohe Botschaft der Erlösung den Menschen zu bringen. Ein Wort ist für mich so kostbar in diesem ganzen Teil, nämlich mit dem, wo wir im Vers 12 begonnen haben. Währenddessen. Während was? Während das mit Hananias und Sapphira geschehen ist. Während dieser Tumult in der Gemeinde war. Während die Gemeinde erschüttert worden ist durch diesen Tod dieser zwei Menschen. Während das alles geschieht. Währenddessen gingen Petrus und Johannes hinaus. Sie ließen sich nicht abbringen. Niemand und nichts konnte sie stoppen, ihren geliebten Herrn Jesus zu verkündigen. Sie gingen hinaus, obwohl sie wussten, das kann ihr Tod bedeuten. Währenddessen in der Gemeinde ging es zu, Währenddessen gehen sie hinaus. Ihr Herz hat gebrannt für ihren Jesus. Ihr Herz hat gebrannt für die Menschen da draußen. Und sie waren sogar so weit, dass sie sagen, was sagen sie zum Schluss? Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen Jesus zu leiden. In der Elberfelder steht sogar, dass sie sich gefreut haben. Ich meine, wer freut sich voller Freude, dass sie gewürdigt worden sind, für den Namen Jesus Schmach zu leiden? Sie haben sich so identifiziert mit ihrem Jesus, der gelitten hat für sie, dass sie sagen, Jesus, es ist uns eine Freude, für dich zu leiden. Und es ging ja dann so weit, dass viele von diesen Aposteln auch den Märtyrertod gestorben sind. Wovon lassen wir uns abhalten, die gute Botschaft zu predigen? Wo kann uns der Feind stoppen? Ich muss kurz ein Zeugnis von mir geben und das ist das Letzte, was ich euch mitteile. Und zwar dieses Wort währenddessen hat mich so tief in meinem Herzen getroffen, wo ich das vorbereitet habe, weil ich habe mir gedacht, wir sind als Gemeinde schon so durch so viele Höhen und Tiefen gegangen. Und ich bin nicht immer gut mit diesen Tiefen umgegangen. Und ich muss euch auch bekennen, dass ich in diesen Tiefen nicht dieses Währenddessen gehabt habe. Sondern in diesen Tiefen habe ich mich zurückgezogen, habe ich mir gedacht, jetzt mag ich nicht mehr. Und dieses Währenddessen hat mich so angesprochen, weil ich das eigentlich nicht mehr will und weil plötzlich so ein Glaube in mich hineingekommen ist, wo ich gewusst habe, dass, ich meine, wir haben früher als Gemeinde viel mehr gemacht. Wir haben Frauenfrühstück gemacht, die waren so gut besucht. Die Frauen waren so berührt. Und wir haben viele andere Dinge gemacht. Wir haben das Victory Weekend gemacht in Hochimst, wo viele Frauen freigesetzt worden sind und Heilung erlebt haben. Wir haben so vieles gemacht. Und ich muss echt bekennen, ich habe gesagt, ich mag nicht mehr. Und das hat mich irgendwie tief berührt, weil ich gewusst habe, dass der Feind mich eigentlich wie gelähmt hat, indem dass ich eigentlich währenddessen Dinge geschehen, ich mich nicht abhalten lasse, die Dinge zu tun, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich habe so, der Markus war diese Woche bei der Yvonne kurz besucht und die Yvonne hat gesagt, sie würde so gerne ein Frauenfrühstück machen. Und mir ist das plötzlich so eingefallen, dass ich mir denke, ich will auch ein Frauenfrühstück machen. Und ich habe echt wieder so ein, ja, durch dieses eine Wort haben wir gedacht, ich will wieder ganz neu. Ich will wieder einfach nach außen gehen und einfach mich dem hingeben, einfach meinen Jesus weiterzugeben und meinen Jesus und seine Liebe zu verkündigen und auch, ja. Und Herr, und ich bete jetzt für uns alle. Herr, ich bete einerseits für diese Einmütigkeit in der Gemeinde, die dir so ein Anliegen ist und wofür dein Herz brennt und wofür du dich hingegeben hast. Und ich danke dir, dass du beschäftigt bist, diese Einmütigkeit unter uns zu formen, zu kreieren, zu lebendig zu machen. Und ich danke dir dafür, Herr. Aber ich danke dir auch, dass du diese Freimütigkeit in uns neu freisetzt, dass der Feind es nicht gelingt, uns irgendwie abzuhalten, Dinge zu tun, die du uns eigentlich aufs Herz gelegt hast, die wir verschüttet haben, die wir, die, was auch immer, wo uns Dinge gelähmt haben, wo wir nicht mehr wollten, aber Herr, wir kommen an und ich komme an dagegen. Ich sag, dass das einfach ich dir hinlege und von mir nehme und das gebrochen ist. All diese Macht der Worte, die ich damals gesprochen habe. Herr, und ich will das wieder neu mit meinen Geschwistern einfach hinausgehen. Gemeinsam mit meinen Geschwistern wieder Dinge bewegen, wo Menschen dich brauchen, Herr. Und so danke ich dir, Herr, dass du lebendig bist, dass du uns liebst, dass du die Menschen liebst, ob in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Dein Herz brennt so sehr für die Menschen und für deine Liebe, lass deine Liebe durch uns fließen, Herr. Und ich segne euch damit in Jesu Namen. Amen.